ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des ZU-Podcast. Heute mit mir, Lea Heinrich, Leiterin des Gründerzentrums Pioneerport und Managerin des Alumni Office. Heute haben wir sozusagen eine hybride Folge, denn es ist sowohl ein Pioneer Talk, ein Talk mit einem Gründer der Zeppelin-Universität, als auch einem sozusagen frisch gebackenen Alumnus, und zwar Julian Freitag. Hallo Julian, wie geht es dir?
Hallo Lea, mir geht's sehr gut, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich. Wir hatten ja gestern schon das Vergnügen, dass du Speaker bei unserem Alumni-Talk warst, und zwar zu dem Thema KI, mehr als ein Hype, wie KI Märkte und Geschäftsmodelle verändert. Und vielleicht erzählst du kurz, wie du praktisch zu dem Talk oder wieder hier an die ZU gekommen bist. Wo kommst du gerade her? Du bist ja viel unterwegs.
Ja, sehr schöne Frage. Gestern war tatsächlich, hat sehr viel Spaß gemacht, war, glaube ich, auch sehr erfolgreich, und wir haben ein schönes Setting kreiert hier oben in 2010 am Pioneerport. Pioneerport ist ja mittlerweile umgezogen. Ich kenne es noch aus dem SMH, jetzt am FAB, und fühle mich hier sehr wohl. Wie bin ich zum Talk gestern gekommen? Ich glaube, ich habe dich tatsächlich, lass es 2-3 Wochen her sein. Wir haben telefoniert und haben gemerkt, dass wir jetzt auch wieder nach einem Jahr nach meiner Graduierung einfach super viele Überschneidungspunkte haben, wo ich merke, dass für mich die ZU während dem Studium mir so viel geboten hat und auch jetzt darüber hinaus, ich mich freue, immer wieder zu kommen und so dieses ganze Thema ZU-Spirit, ZU-Family, Langfristigkeit gerne mitspiele und hier viele Möglichkeiten entstehen.
Ja, ich kann ja dieses Szenario, als du mich angerufen hast, nochmal kurz erörtern. Das war nämlich tatsächlich die Graduierungsfeier Spring 25, und ich saß mitten in der Graduierungsfeier und habe einen Anruf erhalten und unbekannte Nummer. Deine Nummer hatte ich leider nicht mehr gespeichert, und dann kam nur: Lea, hast du kurz Zeit? Ich habe eine coole Idee, die vielleicht für die ZU interessant sein könnte. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Und aus dieser Idee ist dann der Alumni-Tag zum Thema KI geworden, der ganz großartig war. Den wird's dann auch bald hoffentlich auch in vertonter Version hier auf dem ZU-Podcast-Kanal geben. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Was ist der Sinn unseres heutigen Talks? Wie ich schon angemerkt habe, du bist sowohl Gründer, du hast während deines Studiums an der ZU gegründet und bist jetzt auch Alumnus. Normalerweise macht man ja Alumni-Talks mit Personen, die schon ein bisschen länger, also der Werdegang schon ein bisschen länger her ist, also seit der Zeit des Studiums an der ZU. Aber das Spannende bei dir ist ja, dass du auch schon während deines Studiums an der ZU gegründet hast und deinen beruflichen Werdegang schon etwas länger ist auch, entsprechend über dein Studium hinweg. Was natürlich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessant ist: Wie bist du erstmal an die ZU gekommen? Wo ist alles gestartet und wie waren deine ersten Schritte an der ZU?
Gute Frage. Lass uns direkt tatsächlich vielleicht mal ganz am Anfang starten. Also gegründet habe ich mittlerweile vor 3 Jahren. Das heißt, es war auch in meiner Anfangsphase der ZU, ich glaube im 3. Semester. Und an die ZU bin ich gekommen. Das fängt dann ja immer an nach der Schule, nach dem Abi, dass man sagt: Hey, pass auf, man orientiert sich ein bisschen und schaut während dem Abi und nach dem Abi, was die Welt so für einen offen hält. Und ich bin an die ZU gekommen über tatsächlich die Frau Jackson, eine Potenzialberaterin, so würde ich es jetzt mal framen, fällt mir gerade dazu ein. Mit der habe ich gesprochen, und damals stand für mich sowohl Medizin als auch Sport. Ich bin sehr sportlich affin, tatsächlich vielleicht noch kurzer Flashback zu eben. Den Anruf, den ich getätigt habe, das war aus Stubai, aus dem Skilift. Vielleicht kommen wir da auch nachher mal noch zurück. Da gab es einige lustige Anekdoten auch in dieser Pioneer-Zeit. Und das Thema Wirtschaft stand auch im Raum, und ich habe mit der Frau Jackson gesprochen, und die Frau Jackson hat selber damals für die ZU die Auswahltage, saß damit in der Auswahl, und hat zu mir gesagt, dass das die perfekte Uni für mich sei aufgrund, ja, ich möchte es gar nicht selber framen, aber meiner Vielseitigkeit und auch so ein bisschen meinem spielerischen und verschiedenen Interessen, und dafür bietet die ZU ja alleine schon gegeben durch den Slogan zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft genau den Perfect Match. Und er hat mir die ZU angeschaut, hat mich parallel noch in Maastricht beworben, hatte dann beide Zusagen und habe mich dann für die ZU entschieden, weil es mir einfach hier doch auch sehr gut gefallen hat. Mich hat die geografische Lage im Süden tatsächlich begeistert, und so bin ich an die ZU gekommen.
Die geografische Lage wahrscheinlich, weil du auch begeisterter Skifahrer bist und wahrscheinlich auch viel Wassersport machst, oder die geografische Lage, was hätte dir hier im Süden besonders gefallen?
Du hast es angesprochen, also Thema Wassersport. Was mir hier an der Uni super gut gefallen hat, war das Thema Rudern. Ich war sehr oft morgens schon mit Rudern vor den Vorlesungen, die dann ja um 10 Uhr gestartet sind. Definitiv auch im Winter. Wir sind zusammen mit Kommilitonen, dann haben wir uns ins Auto gesetzt, über Bregenz hinaus nach Österreich gefahren. Und grundsätzlich, ich komme ja aus dem Norden, ich bin in Frankfurt geboren, dann in Hannover aufgewachsen. Und für mich einfach mal in den Süden, das ist ja auch ein zentraler Drehpunkt zu Italien, das hat mich begeistert. Und auch der See, der Bodensee ist ja eine Urlaubsregion. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man hier morgens auch dann am SMH zum Beispiel gewesen ist und direkt eigentlich auch oder während den Vorlesungen teilweise direkt dann zwischendurch die Pause am See gemacht hat, das gibt schon sehr viel Lebensqualität.
Ja, der Strand der guten Hoffnung der Zeppelin-Universität, genau. Jetzt, wie du an die ZU gekommen bist, haben wir jetzt erfahren. Und wie waren so deine ersten Schritte? Wie waren die ersten Semester? Und ganz spannend natürlich auch, wie kam es dann dazu, dass du schon sehr früh in deinem Studium an der ZU ein Unternehmen gegründet hast?
Meine ersten Semester an der ZU sind schon so lange her, dass ich Schwierigkeiten habe, mich wirklich detailreich dran zu erinnern. Aber ich weiß, dass das erste Semester sehr turbulent und vielseitig gestartet ist und dann im zweiten Semester die Corona-Pandemie sich auch ausgerollt hat. Dementsprechend hat das zweite Semester dann auch viel online stattgefunden und wahrscheinlich war das zusammen mit der Startup Summer School der Auslöser, dass ich für mich gemerkt habe, dass der Bereich Unternehmertum und Unternehmensgründung super spannend ist, denn ich habe meine mittlerweile jetzt langen Geschäftspartner in Hannover kennengelernt und mit denen gemeinsam im Januar ist es gewesen, weil ja zwischen nach Weihnachten noch der Januar vorlesungsfrei ist, die Zeit genutzt, anstelle eines Praktikums ein unternehmerisches Projekt auszuprobieren. Und das alles ist entstanden, nachdem ich hier an der ZU im Sommer an der Startup Summer School teilgenommen habe und da über Business Model Canvas, Pitch Training und all diese Basics eingestiegen bin und gemerkt habe, dass das echt für mich was ist, was mich begeistert und wo ich meine Zukunft sehe.
Ja. Bist du schon mit der Idee oder einer konkreten Idee in die Summer School reingekommen oder hast du dich wirklich einfach mal überraschen lassen und sag ich mal die Inputs aufgesaugt und dann erst der unternehmerische Geist geweckt worden oder wie war?
Definitiv B. Ich glaube, das ist das Interessante in der Summer School damals gewesen, denn viele andere Teilnehmer hatten schon Ideen, an denen sie gearbeitet haben oder die in den Startlöchern standen, wo sie dann sich direkt professionelle Unterstützung gewünscht haben, die sie auch bekommen haben. Und für mich war selbst die Anmeldung zur Startup Summer School sehr spontan. Ich habe das gesehen und habe, ich glaube, dann irgendwie angerufen. Ich weiß gar nicht, ob wir gesprochen hatten, aber ich hatte mit irgendjemandem telefoniert und ja, da sind noch Plätze frei, super, cool, freue mich und bin grundsätzlich immer sehr offen, gehe so durchs Leben und habe einfach diese Vielseitigkeit kennengelernt und in dem Moment sind, glaube ich, alleine auch durch die anderen Gründer so viele Ideenmöglichkeiten entstanden und dann am Ende haben wir gepitcht und von da aus ist viel gereift. Aber ich glaube für mich, so sehe ich das im Unternehmertum oder im Business generell, Möglichkeiten gibt es endlose. Es ist dann immer die Frage, welche Möglichkeit, es gibt ja einmal dieses Thema Market und Career Timing, aber auch das eigene Skillset. Die Möglichkeit muss zum eigenen Skillset passen, damit es für einen selbst die richtige ist.
Ja, und diese Möglichkeit, die hast du dann ergriffen, du hast gerade gesagt, du hast so ein bisschen auch diese Corona, ich nenne es jetzt mal Blaupause genutzt, dann weiter an der Idee zu arbeiten und hast dann dich final dann auch am Pioneerport für ein Gründungsstipendium damals noch, hieß das noch Gründungsstipendium, Racing Team Stipendium beworben und du hattest es vorhin schon angesprochen, Telefonate und Pitches von dir, die sind immer von den ungewöhnlichsten Orten aus und so auch dein Bewerbungspitch für den Pioneerport. Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, wie dieser Pitch abgelaufen ist.
Ich glaube, wir haben vorhin schon gesprochen. Wir haben ja zwei Pitches gehabt, richtig? Oder sogar zwei Gespräche. Der erste war genauso im Timeframe, wie er sein sollte. Und im zweiten, weil wir tatsächlich da gerade in der Phase waren, auch unser Pitch-Deck vorzubereiten für das Thema VC. Wir sind damals im Gespräch gewesen für auch ein Investment. Und dementsprechend habe ich mir Zeit genommen, das Ganze euch zu erklären. Und habe damit, glaube ich, auch ein bisschen die Zeit gesprengt, aber konnte sehr viel Informationen rüberbringen. Und ich habe mich da gerade in Italien befunden.
Genau, du hast es vorhin gesagt, aus einem Tesla heraus ist der Pitch entstanden. Genau, nochmal für den Hintergrund. Die Vorgabe für den Bewerbungspitch für den Pioneerport waren 5 Minuten, also mehr als ein Elevator-Pitch, aber schon kurz und knackig die Idee auf den Punkt zu bringen. Dein Pitch war 15 Minuten. Aber er war spannend und wir haben uns natürlich final entschieden, dich als Gründer am Pioneerport aufzunehmen. Wie waren dann die nächsten Schritte am Pioneerport und danach auch noch?
Am Pioneer Port, ich habe den Pioneer Port für mich sehr viel genutzt als Office tatsächlich. Wir haben diese, ja, mir hat die Coworking-Fläche sehr gut gefallen, aber auch die einzelnen Offices. Und da wurden auch der ein oder andere Late-Nighter wurde gepult. Ich habe den Pioneer Port darüber hinaus aber auch sehr viel genutzt durch zum Beispiel Gespräche mit dem Thomas Brandt, damals Gründercoach, mit dir oder auch mit anderen Leuten auf der Fläche. Und für mich war das immer eine sehr, sehr schöne Ergänzung zum Studium, weil viele Vorlesungen hier am FAB stattgefunden haben und der SMH nur gelegentlich oder für Gastauftritte, wenn EY zum Beispiel mal da gewesen ist, damals genutzt worden ist. Jetzt aktuell weiß ich gar nicht mehr, wie die Aufteilung stattfindet, aber für mich war damals der SMH auch so ein bisschen dieser eigene Space, der Pioneer Port, wo ich wusste, pass auf, hier komme ich jetzt hin, um an meinem Unternehmen, an meiner Idee zu arbeiten, neben der Universität. Und wenn ich in die BIP gegangen bin oder zu Hause gelernt habe, dann war das meistens eher die Zeit und der Raum für mich für die Uni.
Du hast es gerade angesprochen, neben dem Studium, neben der Uni zu gründen, das ist ja eine große Herausforderung. Also es hört sich jetzt so einfach an, man studiert ein bisschen und nebenbei gründet man noch ein Unternehmen. Das ist tatsächlich ja an der ZU nicht unüblich. Wir haben ja also über 160 Gründungen, die aus der Universität heraus entstanden sind und viele auch schon während des Studiums. Und du hast gerade schon angesprochen, der Pitch, den du damals für die Bewerbung vom Pioneer Port, das war eigentlich schon ein VC-Pitch, also ging das ja relativ zügig bei denen auch in der kurzen Zeit von der Summer School, von der Ideengenerierung bis hin schon Venture Capital einzuwerben. Wie hast du das während dem Studium hinbekommen? Oder wie erzähl uns mal ein bisschen, wie du dich und dein Business und das Studium organisiert hast.
Riesige Frage. Ich schau mal, welchen Punkt ich aufgreife. Vielleicht ein Punkt als erstes, das Thema VC. Wir sind damals in Gesprächen gewesen tatsächlich und weil wir im Finance-Kryptomarkt operieren, haben wir dann aber gemeinschaftlich schnell gemerkt, oh, pass auf, dieser Bullenmarkt neigt sich dem Ende und uns dann gemeinschaftlich auch gegen ein Funding entschieden, einfach weil man ja Projekte, die wo dann die Best-Case- und Medium-Case-Szenarien wahrscheinlich eher kurzfristig nicht eintreten, die fundet man noch nicht. Und da bin ich tatsächlich sehr dankbar für, denn heute ist es so, dass wir uns auch sehr gut ohne Fremdkapital tragen können. Und zurück zum Thema Gründung und Studium. Das ist definitiv keine leichte Aufgabe gewesen. In dem Moment ist einem noch gar nicht so klar, was man da eigentlich tut. Rückblickend connecten sich dann irgendwie die Dots. Und ich glaube, es wäre aber, ich wüsste keine Uni, an der es genauso gut geklappt hätte wie an der ZU. Denn alleine das Thema der Länge meines Studiengangs. Ich habe mich damals für den vierjährigen Bachelor eingeschrieben. Ich glaube, die Motivation ist gewesen, einfach erstens lange an der Uni zu sein, zweitens viel zu lernen und ich bin ja auch noch recht jung damals an die Uni gekommen, dementsprechend hatte ich die Zeit sowieso und habe dann im Studium gemerkt, dass ich auch Praxissemester brauche und habe dementsprechend zwei Praxissemester genommen. Ein Praxissemester, in dem ich mich dann tatsächlich in dieser Phase, die wir gerade angesprochen haben, sehr konzentriert habe und habe dann meine Klausuren so ein bisschen aufgeschichtet, dass ich, und das ist ja auch eine riesen Flexibilität, die einem die Uni da gibt, dass man sagt, ich schreibe in der Klausurenphase jetzt vielleicht doch nur 2-3 Klausuren und beende die anderen Klausuren dann im Praxissemester. Und im Endeffekt habe ich mich dann sogar dazu entschieden, diesen vierjährigen Bachelor noch mitten in seiner Verlaufszeit auf einen dreijährigen Bachelor, also von 8 auf 6 Studiensemester, zu kürzen. Und auch das war eine riesige Flexibilität, die mir die Uni gegeben hat.
Das klingt ja jetzt so, als wäre es schon zu einfach gewesen. 4 Jahre waren zu viel, also dass du im Prinzip die Zeit gar nicht gebraucht hast. Oder war es wirklich so diese Flexibilität, dass du wirklich das Studium so gestalten konntest, dass du wirklich sagen konntest, okay, 3 Jahre reichen aus, weil eben dieser flexible Rahmen gegeben ist?
Also ich glaube, man kann das gar nicht unbedingt mit ausreichend oder nicht ausreichend beschreiben, denn am Ende ist es ja dafür, dass jeder sich genau die Bildung, die Education und das Förderungspotenzial suchen sollte, was er genau dann braucht. Und 3 Jahre, 6 Semester sind, glaube ich, ja so über mehrere Universitäten hinweg fast schon Standard. Das reicht auf jeden Fall aus, um einen guten Bachelor abzuschließen. Das vierte Jahr ist ja, so sehe ich das, ein Angebot von der ZU on top, noch mehr in diesem Bachelor-Zeitraum zu lernen. Und was mich zum Beispiel auch begeistert, ist dieses Angebot im ersten Semester, das, was mir damals auch, womit ich geliebäugelt habe, erstmal zu sagen, pass auf, ich lege mich noch gar nicht fest auf den Studiengang Corporate Management and Economics, sondern ich schaue auch in SPE und CCM mit rein. Und das sind dann ja auch Dinge, wenn man so ein All-Around-Semester macht, dann braucht man die Zeit hinten raus, um wirklich dann all den Value mitzunehmen. Und weil ich aber sehr fokussiert dann auf den Corporate Management and Economics Studiengang gewesen bin, haben mir die 6 Semester auf jeden Fall ausgereicht. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei und den Value der ZU gegenseitig, den spielen wir gerade hoffentlich weiter.
Genau, deswegen sind wir auch hier, weil man sieht ja auch nach der Zeit, nach dem Studium bist du weiterhin hier und kommst gerne an die ZU zurück, eben weil, und das macht die ZU ja auch so ein bisschen aus, also dieses Thema auch enge Zusammenarbeit mit den Studierenden weiterhin und auch gegenseitig von sich zu profitieren. Wir profitieren natürlich auch sehr von deiner Erfahrung, die du jetzt auch als Gründer mitbringst und dann vielleicht auch junge Gründerinnen und Gründer, die jetzt gerade am Anfang ihrer Idee sind, zu inspirieren und auch unterstützend zur Seite zu stehen. Und wenn wir nochmal beim Thema Gründung nämlich sind, was war eigentlich damals deine erste Idee? Du bist schon drauf eingegangen, dass es dann auch kein VC-Capital eigentlich nötig war und dass das eine gute Entscheidung war. Was war denn konkret damals die erste Gründungsidee, die du ausgearbeitet hast? Du hattest ja dann noch ein paar mehr.
Na, dann entscheide ich mich jetzt mal gegen den 15-Minuten-Pitch und versuch's mal kurz zu halten. Vielleicht erzähle ich trotzdem ein bisschen die Background-Story. Also ich habe mich tatsächlich auf ein Geschäftsmodell von Bekannten mit draufgesetzt. Die haben das bereits mit einem Investor aus dem privaten Kreis aufgebaut über ein halbes Jahr. Es waren die ersten Bestellungen getätigt. Und dann haben wir uns gemeinsam entschieden, pass auf, ich schaue mir das mal einen Monat mit an, weil meine Managementkompetenzen und Strategie, die waren schon immer geschätzt, auch bei Tom unter anderem. Und wir haben tatsächlich ein IoT-Netzwerk in Deutschland ausgebaut, was aber ein weltweites IoT-Netzwerk damals gewesen ist. Jeder kann gerne auch mal den Namen Helium googeln, kommt aus dem Crypto-Space, ist ein Unternehmen der Nova Labs Foundation. Und es geht eben um die IoT-Kommunikation. Und ich habe gerade schon gesagt, wir haben diese Hotspots gekauft, diese Router gekauft und dann deutschlandweit deployed, sprich an Kunden versendet, einen Revenue Share geteilt zwischen uns und dem Kunden. Sprich, wir haben eine sehr, sehr schöne Win-Win-Win-Situation kreiert. Und vielleicht ist das auch schon ausschlaggebend für das, was ich jetzt aktuell so tue. Denn für mich unterscheide ich die Startup-Welt oder sehr viele tolle, tolle, wirklich große Ideen entstehen in der Startup-Welt. Und was ich sehr spannend finde, ist dann so ein bisschen diese Kombination zum Business und dementsprechend setzen wir uns häufig auf Projekte etwas mit drauf. Das heißt, diese ursprüngliche bombastische Idee, die kommt nicht von mir, aber ich versuche einfach einen Business Case drauf zu bauen und genau, ich liebe die Startup-Branche, also dieses ganze Thema Ideen, das macht schon echt Spaß. Aber für mich ist eben immer super spannend, auch dann etwas zu finden, was man strukturell, wo man ein System mit dran bauen kann.
Und jetzt auch nochmal zu dem ersten Business, das du gerade angesprochen hast. Wer waren dann eigentlich hauptsächlich die Zielkunden? Also ich bin jetzt beispielsweise nicht so in dem Feld bewandert. Und wie erfolgreich war das? Also kannst du so ein bisschen so sagen, in welchem Zeitraum oder wie gut das Business auch angelaufen ist, so ein bisschen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Wobei das jetzt ja auch schon mehrere Jahre in der Vergangenheit liegt. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht so viel Fokus drauf shiften. Wer waren die Zielgruppe? Eigentlich jeder, wenn die Standortfaktoren gepasst haben. Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, ein IoT-Kommunikationsnetzwerk, das wir auf LoRaWAN ausgerollt haben. Und dementsprechend geht es darum, dass man dann schaut, das war auch, ich glaube, People's Network geframed, denn jeder konnte sich da grundsätzlich dran beteiligen und so ein Hotspot selber für sich aufstellen. Und dementsprechend müssen die Standortfaktoren passen. Wir haben über Ads ganz, ganz viele Locations gesourced und dann für uns entschieden, welche dort die besten sind. Die zweite Frage, wie erfolgreich das Projekt war. Auf jeden Fall so erfolgreich, dass ich jetzt hier heute immer noch sitze. Und die GmbH gibt es noch. Wir spielen mittlerweile andere Projekte. Auch dieses Projekt läuft aber noch. Ich glaube, eine Sache, es ist immer interessant, Projekte langfristig zu begleiten, dass alle Projekte im Finance und besonders im Crypto-Space unterliegen einer sehr hohen Volatilität. Dieser Markt generell, können wir gleich vielleicht einmal drüber sprechen, ist ein sehr spannender, sehr angst- und giergetriebener, dementsprechend ein sehr volatiler. Das IoT-Netzwerk in Deutschland, in Europa selbst, hat ein bisschen an Drive verloren. Das Projekt Helium hat aber in Amerika mit T-Mobile einen sehr, sehr großen Deal geschlossen und dementsprechend von der IoT-Kommunikation auf die 5G-Kommunikation so ein bisschen umgeschiftet. Jetzt vor einiger Zeit wurde das gesamte IoT-Netzwerk allerdings von einem anderen Partner gekauft. Das heißt, jemand hat das Projekt gekauft, dieses Netzwerk, da ist also offensichtlich Ambition, etwas in die Zukunft weiterhin noch zu gestalten. Und ich glaube generell, das Thema IoT ist ja auch so grundlegend, so fundamental, was wir in all diesen KI, AI, Automatisierungsprozessen irgendwo mit brauchen, weil es einfach eben digitale Kommunikation in kleinen Datenmengen ist. Das für mich sehr spannend ist, auch dieses Projekt weiter zu begleiten. Und die Partnerschaften, die wir damals geknüpft haben, da sind wir manchmal auch sogar noch im Austausch. Da geht es um einen sehr, sehr großen Hersteller aus Asien. Und möglicherweise, weil jetzt dieses Projekt wieder mit neuem Wind befördert wird, werden wir da auch nochmal draufspringen. Für uns aber, wie gesagt, den Erfolg, wie ich ihn für mich definiere, der hängt nicht von dem Projekt selbst ab, dass wir damals mal gestartet sind, sondern der hängt eher davon ab, dass wir im Team in der Lage sind, verschiedene Systeme zu springen, verschiedene Systeme zu bauen und einfach diese ganzen unternehmerischen Business-fundamentalen Skills zu lernen. Und es ist ja häufig so, vielleicht springe ich einmal zurück zu Startup Summer School. Was ich da gelernt habe, ganz schnell, ist, dass im Startup-Bereich, so wurde es mir gesagt, die Idee, das Unternehmen selbst, das Produkt, gar nicht so viel zählt. Das, was zählt, sind die Prozesse, die Gründungsphase. Denn das ist am Ende in vielen Projekten sehr, sehr ähnlich in den ersten 1, 2, 3 Jahren. Und genau, dementsprechend ist es auf jeden Fall, ich sitze ja heute noch und wir spielen mittlerweile andere Projekte, auch auf großer Scale. Und dementsprechend.
Wie gesagt, also ich finde es immer noch bewundernswert, vor allem wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne? Also wie gesagt, nochmal wieder auf die Summer School, du gehst da rein, lässt dich überraschen, der unternehmerische Geist wird geweckt und dann rennst du los, jetzt mal in a nutshell. So. Und wenn du jetzt so, sag ich mal, auch von den Projekten und den Märkten erzählst, wie hast du dir dieses Wissen, das ganze Wissen und diese Skills, die hast du ja nicht in der Summer School gelernt. Wie war auch so dein Weg als Gründer oder auch als Businessmensch sozusagen, weil du bist ja in vielen Themen unterwegs und wie du gesagt hast, ihr springt auch viele Projekte mit auf und generiert auch neue Ideen. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Welche Skills hast du erlernt? Und was war auch so dein Weg mit der Persönlichkeitsentwicklung als Gründer auf der Reise?
Ich glaube, dein letzter Stichwort ist sehr, sehr gut, denn das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da spielt die Universität definitiv eine große Rolle, denn gerade wenn man den Studiengang CME sich anschaut, das ist ein wirtschaftlicher Studiengang, in dem man Wirtschaftstheorie lernt. Und häufig geht man ja da darauf ein, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt Faktor X als gegeben und schauen uns jetzt an, wie sich alle anderen Angebots-Nachfragekurven etc. entwickeln. Spannend parallel ist aber natürlich auch zu schauen, was passiert gerade in der Realwirtschaft. Und das ist, glaube ich, eigentlich wie ich. Für mich sind alle Märkte immer irgendwo eine Connection aus Angebot und Nachfrage und irgendwas findet dazwischen statt. Und ob es die Finanzmärkte sind, ob es Immobilienmärkte sind, egal welches Produkt, es gibt viele Parallelen. Und das ist eigentlich so mein Kernfokus, den ich mir anschauen möchte, dass ich ja einfach generell das in diesen Märkten Parallelen sehe. Und dann merkt man recht schnell, Link zur Startup Summer School, dass das Produkt vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich möchte es auch nicht zu deutlich so rummachen, denn natürlich braucht jedes Produkt, jedes Unternehmen, jeder Business Case ganz genau seine Expertise, denn er muss in seiner eigenen Nische stattfinden, um wirklich wachsen zu können. Aber für mich als Stratege mit analytischem Überblick ist es sehr spannend, Generalist oder Spezialist zu sein, und ich entscheide mich definitiv für den Generalist, und deshalb ist das Thema grundsätzliche Informationsaufnahme, dass ich hier, da und dort Informationen zusammensammle und die dann später erst bewerte und einordne. Das ist eigentlich so der Weg, und das ist, glaube ich, auch das, was, wenn ich jetzt gerade daran denke, dass hier ja auch Studenten zuhören, die vielleicht noch vor ihrem Studium sind oder in den ersten Semestern, das ist eigentlich das, was ich mitgeben kann, dass gute Informationen zu sammeln und Dinge zu verknüpfen, das, glaube ich, das ist, was einen langfristig erfolgreich macht, denn rückwirkend connecten sich die Dots. In dem Moment, beispielsweise heute, gestern oder vor ein paar Wochen, da macht man das, was man gerade für richtig hält, aber wofür das dann, wo das wirklich zu führt, das weiß man erst in der Zukunft.
Ja, und das ist auch ein guter Punkt, weil wo es wirklich hinführt, das ist auch eine Unsicherheit. Und viele, ich sag mal, auch wenn ich eine Gründungsidee habe, auch als Studierende, da ist immer so ein großes Fragezeichen auch im Raum und auch so ein gewisses Risiko, das man natürlich hat. Also klar, im geschützten Raum der Universität zu gründen, man kriegt viel Unterstützung und sag ich mal auch den Rückhalt auch von Experten, Kommilitonen, anderen Gründungsteams durch den Austausch. Aber diesen Schritt wirklich darüber nachzudenken, ein Unternehmen zu gründen oder tatsächlich zu gründen, der ist für viele sehr, sehr groß. Bei dir hört sich das so ein bisschen leichtfüßig oder so an, als wäre das gar nicht so schwierig zu gründen. Was kannst du für uns vielleicht auch noch ein bisschen so Erfahrung geben, wie es dann wirklich dazu kam? Also da was deine Motivatoren waren oder hast du dieses, wie du mit Risikogedanken auch umgegangen bist?
Ich habe ein Zitat, was mich länger begleitet, und das ist: Wenn der eigene Weg klar ist, dann ist es nicht der eigene. Das heißt, dieses Thema Unsicherheit, Risiko und eine ungewisse Zukunft, da habe ich mich sehr schnell mit, ich nenne es jetzt mal abgefunden, aber da habe ich mich sehr schnell darauf eingelassen, dass man sich darauf, ja, da muss man sich ein bisschen darauf einlassen, wenn man einen Weg gehen möchte, der eben noch nicht bestimmt ist. Ich glaube, es gibt in der Corporate-Welt genug Wege, die sehr, sehr, sehr erfolgsversprechend sind. Ich bin ja auch beim Konzern gewesen, ich war ein Jahr lang bei BMW, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch sehr viel gelernt habe, denn ich glaube, und das ist auch das, wozu ich motivieren kann, die Studienzeit an der Uni auch zu nutzen für ihr Netzwerk und dann von dort in Konzerne zu springen oder in Unternehmen zu springen, in Startups zu springen, sich den Pioneerport anzuschauen, eine Summer School mitzumachen und einfach vielseitige Informationen zu sammeln, weil man die Dinge ja häufig im anderen Kontext dann nutzen kann. Lass mich nochmal zu deiner Frage zurückspringen, wo du angefangen hast. Du hast gesagt, Gründung klingt bei mir jetzt gerade so leicht, ist aber für viele ein großer Schritt, richtig?
Ja, genau.
Ich glaube, das klingt gerade so leicht, weil ich über die Vergangenheit spreche. Wenn ich in meine eigene Zukunft spreche, dann überwältigt mich diese Unsicherheit doch hier und da auch manchmal. Und ich versuche eben, wie ich gerade schon geschildert habe, damit dementsprechend umzugehen, dass man sich darauf einlässt. Bei mir ist es ja auch so, dass das Projekt, was wir jetzt gerade angesprochen haben oder das, worüber wir gestern gesprochen haben im KI-Kontext, das sind Projekte, die sind fast schon abgeschlossen, beziehungsweise haben schon ein gewisses Wachstum erreicht. Viele andere Projekte stehen in der Startphase, dort werden Gesellschafterebenen geklärt und da ist viel Unsicherheit auch mit drin, aber ich glaube, die Herausforderung für eine Gründung ganz am Anfang ist, dass man etwas overengineert, dass man direkt schon den perfekten Plan haben muss. Häufig entstehen aber solche dann, also man weiß noch gar nicht, wo es hingeht, und häufig entstehen in Gesprächen, beispielsweise mit dem Thomas Brandt als Gründercoach, habe ich hier und da mal gesprochen, und dann entstehen so gute Ansätze, die man dann wieder nutzt, um vielleicht nochmal, ich will nicht sagen 180-Grad-Drehung macht, aber auf jeden Fall nochmal 70, 80 Grad sich nach rechts oder links bewegt, weil man sehr, sehr gute Ansätze bekommt von erfahrenen Personen. Und wenn man das weiß, dass das in Zukunft sowieso passiert auf dem Weg, dann braucht man gar nicht ganz genau wissen, wenn ich heute starte, werde ich genau da rauskommen. Aber wenn man so ein bisschen seinem Interesse, seinem Herzen und seinem Skillset folgt, kann ich nur dazu motivieren, das, was auch immer das da so ist, auszuprobieren. Denn was ich eben auch gesagt habe, ich glaube, es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, und alleine das Thema Informationen sammeln, sprich sich einen Podcast anhören, sich YouTube-Videos anschauen oder im Internet Personen zu folgen, wo man sagt, das könnte eine Vision von mir sein, wie ich vielleicht gerne in ein paar Jahren auftreten würde oder wo ich sage, so könnte ich mir mein Leben vorstellen, diesen Personen mal für eine Zeit lang zu folgen und zu schauen, wie die Dinge machen, dann kann man drauf schauen, was ihn inspiriert, und vor allem aber auch schauen, was man gerne anders machen würde. So gehe ich immer an viele, viele, viele Leute und Dinge ran, dass ich schaue, was möchte ich denn gerne nicht machen, weil ich glaube, in diesem Gründungskontext ist für mich häufig auch die Sache, man muss eher darauf achten, keine Fehler zu machen. Die Dinge macht man schon automatisch richtig, wenn man seinem Skillset folgt und irgendwie seiner Vision und seinen Ideen und mit den richtigen Menschen spricht. Und da geht es eher darum, Fehler zu vermeiden. Und ich glaube auch gerade an die Zuhörerschaft, an die sich der Podcast hier richtet, wenn ich den Rahmen wieder, den Bogen ein bisschen spanne. Jeder ZU-Interessierte, jeder ZU-Student, ich glaube, uns vereint definitiv, dass wir ein sehr, sehr gutes Skillset alle irgendwie mitbringen, sehr, sehr gute Interessen, und dementsprechend glaube ich, ist da für jeden eigentlich eine rosige Zukunft da, auch im Bereich der Gründung, wenn man sich für den Weg entscheiden möchte.
Danke auch nochmal für diesen Appell, einfach mal mutig zu sein, zu machen und an seine eigenen Skills und sein Skillset zu glauben. Und das Thema Gründung ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Man ist ja nicht als Gründerin, Gründer geboren. Viele bekommen das vielleicht aus dem familiären Kontext, aus Unternehmerinnenfamilien mit, schon so ein bisschen das unternehmerische Denken. Aber im Prinzip ist Gründung ja auch, man kann sich vieles aneignen. Und dieser Mindset ist ja enorm wichtig. Und den bringst du auf jeden Fall mit, würde ich mal sagen. Was jetzt auch, du hast es schon ein bisschen gerade angesprochen, was für mich immer so ein spannendes Thema ist. auch im Kontext Risiko und Risikovermeidung das Thema Angst zu scheitern. Ja, also es gibt ja auch ne, dass die berühmten Fuck-ups, obwohl bei vielen gerade diese Fuck-ups von auch die andere gemacht haben, eben daraus die Learnings zu ziehen, selbst aus dem Scheitern Learnings zu ziehen und es besser zu machen, aber auch von anderen, wie du hast es angesprochen, zu schauen, wie haben es andere gemacht, aber der Weg der Gründung ist ja nicht immer einfach. Also ich würde sagen, ich würde jetzt dir einfach mal unterstellen, dein Weg war auch nicht immer nur von Erfolge gekrönt, sondern du hast sicherlich auch mal so die ein oder anderen Fuck-ups in deinem im Rahmen deiner Gründungsstory gehabt. Würdest du vielleicht von ein paar, wenn du welche mit uns teilen möchtest und was deine Learnings waren, das wäre super spannend.
Oh, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich habe vor ein paar Wochen mit meiner Mutter gesprochen und sie hat mich gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, auch mir geht's wie immer. Drei super Nachrichten am Tag, aber auch drei, wo ich mir eigentlich denke, wow, was passiert hier eigentlich? Das hätte nicht sein sollen. Ich glaube, das gehört irgendwann mit dazu. Und ja, das Thema Fuck-ups, das ist so negativ gebrandet. Natürlich, wenn man sehr, sehr viel Zeit und Energie in eine Geschäftsidee investiert, in ein Unternehmen und gerade wenn man auch wirklich auf die große Bühne hinausgeht mit VC Capital, dann kommt da sehr, sehr viel Verantwortung dazu, dann kommt ein Team dazu, dann gibt's eine Payroll. Wenn da was schief geht, ja, dann muss man sich, glaube ich, definitiv erstmal wieder fangen. Aber du hast gerade, oder wir haben gerade über Skillset gesprochen, diese ganzen Erfahrungen nimmt man trotzdem mit. Und das ist am Ende das, die wird man auch wieder woanders irgendwie einbringen können. Und wenn man sagt, ich habe 2-3 Jahre gegründet, habe super viel auf die Beine gestellt und bin aber hier, da und dort gescheitert, diese Erfahrung muss man ja nicht auch unbedingt in einer neuen Gründung verpacken. Man kann ja auch für einen Bekannten arbeiten, man kann für ein Unternehmen arbeiten. Also man bringt ja häufig dadurch, dass man erstmal einen offenen Weg in seiner jungen Karriere geht und Dinge ausprobiert, kann man dann, und ich glaube, das ist das, was ich beispielsweise bei BMW mitbekommen habe, es wird sehr geschätzt, wenn man eine Perspektive von außen mitbringt und Dinge hinterfragt, anders denkt und nicht in demselben System läuft. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch so ein bisschen das Mindset, mit dem man rangehen sollte. Plus, wir als Studenten und Studentinnen, wir sind alle noch so jung, wir tragen meistens noch gar nicht so viel Verantwortung, wie man das trägt am Ende seines Lebens, wenn man Familie, Kids, Haus, was auch immer dann da ist, jeder geht ja sowieso seinen eigenen Lebensweg, aber in unseren jungen Jahren tragen wir verhältnismäßig wenig Verantwortung und haben noch unfassbar viel Power und Drive und den sollte man und kann man nutzen und mit Fuck-ups und Herausforderungen, damit lernt man auf dem Weg umzugehen.
Wunderbar, danke dir. Also was mich da auch immer interessiert, weil du hast es angesprochen, auch manche Struggles, die man jetzt zum Beispiel mit Kunden, mit Investoren, aber auch im Team hat beispielsweise. Und das Thema Team, das hat mich jetzt gerade nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil du hast ja auch jetzt dein Business, machst du nicht alleine, du machst es mit anderen Personen zusammen. Wie wichtig ist das Thema Team oder erstmal ein Team zusammenzustellen und inwiefern hilft es auch, oder was ist das Wesentliche in der Aufstellung des Teams und der Zusammenarbeit, um eben vielleicht auch diese Struggles, diese Fuck-ups, wenn sie dann kommen, gemeinsam zu meistern, aber auch ein Business voranzutreiben? Also das Thema Team für dich.
Ja, wir haben ja gestern über das Thema Team auch schon im KI-Talk gesprochen, aber jetzt vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive. Team ist immer irgendwo auch Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, ganz allgemeine Sätze, die man kennt, ist B-Mitarbeiter kosten Zeit und A-Mitarbeiter bringen wirklich voran. Das heißt, man muss da seine Partner schon auch definitiv sehr, sehr gut auswählen und das braucht manchmal auch seine Zeit. Jetzt ist es so, du hast gerade gesagt, was ist wichtig im Team? Also mein Co-Founder bei der Layer One GmbH, Jonas Gieselmann, ich glaube, wir sind sehr unterschiedlich. Wir gucken aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Märkte und wir bringen ein sehr unterschiedliches Skillset mit. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt über diese mittlerweile ja gute 3 Jahre voneinander auch so viel gelernt. Erstens haben wir uns gegenseitig kennengelernt und zweitens schwappen ja Kompetenzen, Erfahrungen und Wissen, das schwappt ja über. Das heißt, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Wir haben immer wieder Unterstützung. Jetzt gerade haben wir eine Praktikantin im Team, die uns auch sehr gut unterstützt, weil sie diese Perspektive von außen bringt, viele Aufgaben gut abnehmen kann und manchmal, wenn wir so ein bisschen im Tunnel, im Fokus sind, dann ist sowas sehr, sehr wertvoll. Plus, ich glaube, das Thema Team, auch da Wege geht man zusammen und Wege trennen sich wieder. Man findet schnell heraus oder man findet mit der Zeit heraus, dass gewisse Partner für gewisse Abschnitte richtig sind und gewisse Partner gewisse Abschnitte nicht gehen, weil sie andere Kapitel schreiben, und man kann sich auch immer wieder treffen. Also das Tolle ist, generell für das Thema Team, glaube ich, wenn man ein gutes Umfeld um sich herum baut. Und vielleicht ist das auch noch das. Ich habe gerade über Jonas Gieselmann bei der Layer One GmbH gesprochen. Darüber hinaus habe ich vorhin schon erwähnt, dass auch viele Projekte parallel noch laufen. Und da merkt man, da hat ein Partner zu mir gesagt, pass auf, wir handeln irgendwie im Rudel. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Schönes, wenn über das Thema Team auch ein gewisses Netzwerk entsteht. Und zum Netzwerk bei mir gehören eine gute Handvoll junger Unternehmer, die hier und da unterschiedliche Projekte spielen und immer wieder sich zusammenfinden und von gegenseitigen Erfahrungen profitieren. Plus das Thema Netzwerk, was sich auf dem Weg aufbaut, sind dann auch sehr viele erfahrene Personen oder Partnerschaften, wo man merkt, pass auf, jetzt haben wir die und die B2B-Partnerschaft, und da lernt man Leute kennen, die auf Probleme und Herausforderungen anders draufschauen, was einem sehr hilft, und die andere Erfahrungen mitbringen. Und ich glaube, dementsprechend ist, um das zusammenzufassen, der Austausch untereinander, der Austausch, der hier am Pioneerpod stattfindet, der Austausch, der an Universitäten stattfindet, das ist das, was langfristig stark macht.
Ja, vielen Dank, dass du auch nochmal das Thema Gemeinschaft und Austausch aufgebracht hast, weil das ist wichtig, was viele unterschätzen, dass man ja auch, wenn man eine Unternehmens-, also eine Gründung auch verfolgt, man ist ja nicht alleine, man ist ja nicht alleine in seiner Bubble, und manchmal braucht es auch einfach den Austausch, um vielleicht auch selbst einfach so einen Knoten im Kopf zu lösen. Also manchmal ist man ja auch stuck in seiner eigenen Idee und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und dann hilft vielleicht auch einfach ein Austausch, Feedback von anderen. Und was ich auch immer Gründerinnen und Gründern mitgebe, es ist keine Schande, in Anführungszeichen, auch um Hilfe zu fragen. Einfach mal auch sich andere Netzwerkpartner, Freunde, Bekannte einfach mal zu fragen. Bedeutet nicht scheitern, das ist eigentlich Stärke. Kannst du das so unterschreiben?
Mehr als 100%. Das Thema Spiegel ist irgendwie so super wichtig, denn wenn man jemandem anders seine Ideen und seine Herausforderungen präsentiert, das ist ja auch, ich glaube, das kenne ich von meinem Bruder, wenn ich meinen Bruder früher in Anführungsstrichen bei der Schule unterstützt habe, dann in dem Moment, in dem ich ihm die Dinge erkläre, formen die sich ja in meinem eigenen Kopf nochmal. Also auch beim Erklären lernt man was. Und wenn ich jetzt jemandem anders ein Problem, eine Herausforderung schildere, dann komme ich häufig selber schon in dem Moment, in dem ich dieses Problem oder diese Herausforderung schildere, weil ich sie ja jemandem anderen erklären muss, der sie dann, damit er sie versteht, sortieren sich manchmal sogar schon die Gedanken. Und das Thema Spiegel, ja, super wichtig. Also, dass man da einfach mit jemandem anders spricht oder mit anderen Leuten spricht. Und ich glaube, was Wichtigeres als Austausch gibt's in dieser Branche gar nicht.
Ja. Ich glaube, dass das, vielen Dank auch für deine Tipps. Ich glaube, das ist super wertvoll, auch das nochmal so zu hören, einfach, was so auch die ganzen Facetten des Gründens sind, dass es nicht nur um die Idee an sich geht, sondern auch, wie man sich selbst weiterentwickelt, wie man mit anderen Personen zusammenarbeitet, wie man mit Risiko, mit Scheitern, mit sonstigem umgeht, und daraus eben auch zu lernen, sich darauf vorzubereiten. Und das Thema Austausch, ganz spannender Punkt auch, warum sitzen wir heute zusammen? Das Thema Austausch. Wir haben uns gestern schon zum Thema KI ausgetauscht. Und und ich freue mich auch, dass wir unseren Austausch heute auch weiterführen und hoffentlich auch in Zukunft. Kannst du uns vielleicht auch nochmal Einblicke geben, inwiefern so dieser Austausch auch deine Connection zur ZU? Du bist zwar jetzt noch nicht lange weg, aber normalerweise würde man denken, okay, nach dem Abschluss erstmal in die große, weite Welt, aber du bist sehr schnell wieder hierher zurückgekommen. Kannst du uns nochmal vielleicht auch so ein bisschen deine Motivation auch im Kontext an der ZU zu bleiben als Alumnus sozusagen, auch wenn es nicht unbedingt immer physisch ist, nochmal ein bisschen zu erörtern?
Naja, ganz einfach gesagt, wir haben damals alle das Studium gemeinsam angefangen und es ergeben sich ja sowieso Netzwerke und Communities, und für mich, ich glaube, ich bin definitiv in der großen, weiten Welt irgendwie unterwegs. Aber jetzt hier für 1-2 Tage an der ZU nochmal nach Friedrichshafen zurückzukommen, das hat mich gestern mit so viel Positivität erfüllt, weil das mittlerweile auch ein ganz anderer Blick auf die Uni ist, aber das so schön ist, diese Erinnerung wieder hochleben zu lassen und durch die Vorlesungsräume zu laufen. Und wenn ich weiß, was auch das ZU Alumni Office mit Alumni in Town in unterschiedlichen Regionen der Welt organisiert, dann ist es einfach, ja, auch irgendwie ein Netzwerk, das super viel Spaß macht, wo bestimmt hier und da was entstehen kann, aber was vor allem einfach ja aus persönlichem Interesse entsteht, weil so ein Austausch, man ist ja groß geworden, ne?
Ja, und man kommt anscheinend auch wieder sehr, sehr gerne an die ZU zurück.
Ja, alleine gestern, wir haben das den Alumni-Talk gestern irgendwie beendet, dass wir gesagt haben, wir müssen uns eigentlich auf jeden Fall in spätestens einem Jahr nochmal austauschen. Wir haben gestern über KI gesprochen, du hast es eben kurz angesprochen. Das wird ja bestimmt auch veröffentlicht, beziehungsweise vielleicht zum Teil. Ja, und dementsprechend sind das auch einfach Möglichkeiten, wo man immer wiederkommt.
Ja, und das gerade das Spannende war ja, wir hatten, der Talk war ja auch zusammen mit David Zimmermann, der ja, ich habe es gestern auch kurz angesprochen, das Spannende war ja, du hast 2024 deinen Abschluss gemacht, er hat seinen Bachelorabschluss in der ZU 2014 gemacht, also dass auch hier Generationen von Alumni aufeinandertreffen, also er hat zudem auch noch promoviert, aber allein, dass zwischen zwei Bachelor-Generationen 10 Jahre liegen und dann ein Talk entstanden ist, der eigentlich so ein Gefühl hatte, als wärt ihr beide Kommilitonen gewesen und wärt gemeinsam hier, hättet an der ZU studiert und wärt gemeinsam sozusagen hier groß geworden. Das war für mich auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Oder wie ging es dir bei dem Talk?
Ich glaube, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Man könnte das jetzt fast noch ein bisschen kitschiger spielen und sagen, man hat irgendwie so dieselbe DNA mitgenommen, aber das ist der ZU-Spirit offensichtlich, der mich selber auch super positiv überrascht hat, wenn diesen Generationswechsel und ja, 10 Jahre ist, ob das jetzt so viel ist, ist die Frage für sich, aber Dr. David Zimmermann hat auch schon den Doktortitel sich erarbeitet, großen Respekt dafür, wir hatten gestern einen sehr, sehr spannenden Austausch und ich glaube, davon lebt's.
Ja, wunderbar. Ich habe dir gestern auch eine Frage gestellt, die dich ein bisschen gechallenged hat. Und ich never change a winning team. Ich würde diese Frage jetzt nochmal stellen. Es ist eine klassische ZU-Frage, die Studierenden bei ihrem, sag ich mal, Bewerbungsgespräch an der ZU gestellt wird. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir nicht gestellt habe?
Lea, das ist wirklich eine bombastische Frage und ich gebe sie einfach mal an die Audience weiter, denn ich weiß, dass der Podcast ja auch auf Spotify hochgeladen wird und vielleicht ist das genau die Frage, die jeder für sich, der hier gerade zuhört, beantworten kann. Denn wenn das die klassische ZU-Frage ist, dann ist es ja auch eine Frage, die wir in der Community beantworten sollten.
Das ist ein guter Punkt, denn manchmal weiß man gar nicht, welche Frage hätte noch gestellt werden können. Und das gibt uns natürlich auch Anlass dazu, weitere Podcasts zu machen, um noch mehr Fragen zu stellen. Aber ich würde sagen, für heute fand ich das einen wunderbaren Talk. Danke für deine tollen Einblicke. Danke, dass du zurück an die ZU gekommen bist und uns gestern im Talk und auch heute nochmal im Rahmen dieses Podcasts mit deinen Erfahrungen bereichert hast. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder.
Vielen Dank, Lea. Ja, auf viele weitere spannende Fragen.
Okay, dann vielen Dank und bis bald.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.